Ihr Lieben, das war eine schöne Geschichte. Nicht so dramatisch wie das, über das ich jetzt rede. Ostern ist die Zeit, in der Christen in aller Welt sich an die Leiden Jesu, an sein Sterben und seine Auferstehung erinnern. Und das schon seit Hunderten von Jahren. Ganz besonders in Rom und in Jerusalem. In Rom habe ich gehört, bei Franziskus, da sind viele tausend Menschen, die in einer bestimmten Tradition verhaftet sind und so einen Ostermarsch dort machen. Ostermärsche gibt es auch hier. Und mit Ostern verbunden gibt es so viele Begriffe, die aber nichts mit dem eigentlichen Sinn mit Ostern zu tun haben. Wer liebt nicht Osterferien? Wer schimpft nicht über den Osterverkehr? Es gibt also, vielleicht fallen euch noch viele andere Dinge ein, die mit Ostern zusammenhängen. Es gibt viele Leute, die schon lange vor Ostern ihre kleinen Bäumchen im Garten verunstalten mit Ostereiern aus Plastik. Habt ihr auch schon gesehen? Und wenn die Leute gefragt werden, was stellt ihr euch denn unter Ostern vor? Dann wissen die meisten nicht mehr, was das für eine Bedeutung hat. Ostern. Das fremd. Im Grunde genommen wurde uns über Ostern ja alles gesagt und die Zusammenhänge sind uns bekannt. Und wir wissen, dass Jesus vor ca. 2000 Jahren als Verbrecher behandelt und umgebracht wurde. Und obwohl die Anklagen der jüdischen religiösen Führer falsch waren und der römische Statthalter überhaupt keine Schuld an ihm finden konnte, wurde er dennoch hingerichtet. Den Ausschlag gaben religiöse Motive auf der einen und politische Motive auf der anderen Seite. Und wir wissen, dass dieser Weg, den Jesus ging, eigentlich unser Weg gewesen wäre. Über dem Leben eines jeden von uns steht schuldig. Jetzt, an dieser Stelle, müssen wir die Distanz aufgeben und wir sind mittendrin im Geschehen. Wir sind nämlich die Betroffenen. Der Apostel Paulus kommt zu folgendem Ergebnis. Wir haben nichts aufzuweisen, schreibt er, was Gott gefallen könnte. Und wir alle entbehren der Herrlichkeit Gottes. Aber der, der die Herrlichkeit Gottes besaß, legte sie freiwillig ab, um so zu leben wie wir. Wie wir seine Geschöpfe. Und dafür nennt die Bibel neben anderen einen entscheidenden Grund. In Hebräer 4 können wir lesen, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Obwohl wir das alles wissen, wollen wir gern die Gelegenheit wahrnehmen, uns heute an Ostern wieder neu daran zu erinnern. Ich glaube sogar, dass es dringend notwendig wäre, diese Erinnerung wachzuhalten und diese Erinnerung zu pflegen. Als Christen wissen wir, erst mit Ostern hat unser Leben eine Zukunft. Gott kann mit uns etwas anfangen. Das ist unser Glück. In dieser einen Woche, damals vor 2000 Jahren, hat sich das Schicksal der ganzen Menschheit, ja, das unseres eigenen Lebens und auch das aller Generationen, die bis dahin lebten, entschieden. Denn erst durch Ostern, als Jesus sterbend sagte, es ist vollbracht, haben wir eine Alternative. Von Anfang unserer Menschheitsgeschichte an, durch alle Jahrhunderte, hatte sich die Warnung Gottes als wahr erwiesen, die Warnung, nämlich, welches Tages du davon essen wirst, musst du sterben. Die ersten Menschen achteten den Wert einer liebenvollen Beziehung zu ihrem Schöpfer nur unzureichend, und weil sie Gott nicht ernst genug nahmen, tappten sie in die Falle, die Satan ihnen gestellt hatte. Und sie mussten schmerzlich erfahren, dass Ungehorsam immer von Gott trennt. Und leider haben wir im Lauf dieser Menschheitsgeschichte nicht viel daraus gelernt, und unser Verhalten heute ist auch nicht klüger. In der Folge trafen uns Leid, Schmerz, Trauer, Elend, Tod und damit die Hoffnungslosigkeit. Was wäre aus der herrlichen Schöpfung Gottes geworden, wenn es nicht dieses eine Wunder der göttlichen Liebe gegeben hätte? Der Apostel Paulus stellt fest in Römer 3, denn darin sind die Menschen gleich, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben, und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hatte Gott ja bis dahin die Sünden der Menschen ertragen, um sie jetzt um Jesu willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Und so steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Am letzten Julitag 1941, also schon sehr lange her, schlugen die Sirenen in Auschwitz Alarm. Ein Gefangener war ausgebrochen. Und als Vergeltungsmaßnahme mussten 10 seiner Mitgefangenen sterben. Sie wurden in einem speziell zu diesem Zweck gebauten Bunker gesperrt, um dort langsam und qualvoll zu verhungern. Die Männer mussten antreten und standen den ganzen Tag lang in der Hitze um ihr Leben bangend. Dann kam der deutsche Kommandant mit seinem Assistenten von der Gestapo. Sie gingen zwischen den Reihen umher und wählten willkürlich 10 Opfer aus. Als der Kommandant auf einen Mann namens Francis Gabionicek zeigte, rief dieser verzweifelt: "Meine arme Frau, meine Kinder!" Im nächsten Moment trat ein unscheinbar wirkender kleiner Mann mit eingesunkenen Augen und runder Drahtbrille aus den Reihen hervor und nahm die Kappe ab. "Was will dieses Polenschwein?" herrschte ihn der Kommandant an. "Ich bin katholischer Priester. Ich möchte für diesen Mann sterben. Ich bin alt. Aber er hat Frau und Familie. Ich habe niemanden", sagte Pater Maximilian Kolbe. "Genehmigt", sagte der Kommandant und ging weiter. An diesem Abend wurde ein Priester mit 9 anderen Männern in den Hungerbunker gesperrt. Normalerweise hätten sie einander wie Kannibalen in Stücke gerissen, doch diesmal war es anders. Solange sie noch Kraft hatten, beteten und sangen sie, während sie nackt auf dem Boden dalagen. Nach 2 Wochen waren 3 Männer und Pater Maximilian noch am Leben. Da der Bunker für andere gebraucht wurde, schaffte man die 4 Überlebenden aus dem Weg. Um 12.50 Uhr nach 2 Wochen Hungerbunker und dennoch bei Bewusstsein bekam der polnische Priester die Phenolspritze verabreicht und starb. Er war 47 Jahre alt. Am 10. Oktober 1982 wurde Pater Maximilians Tod auf dem Petersplatz in Rom ins rechte Licht gerückt. Bei einer Menschenmenge von ca. 150.000 war auch Francis Gabionicek anwesend. Dazu seine Frau, seine Kinder und die Enkelkinder. Der Tod dieses einen Mannes hatte das Leben vieler Menschen ermöglicht. Der Papst sagte über Maximilians Tod, dieses war ein Sieg, der über alle Systeme von menschlicher Verachtung und Hass hinweg errungen wurde. Ein Sieg, der an den unseres Herrn Jesus Christus erinnert. Dieses Wunder der göttlichen Liebe begleitet die gesamte Menschheit, auch dich und auch mich, durch unser ganz persönliches Leben. Die Bibel schildert unermüdlich, Gott liebt uns. Und er zeigt diese Liebe durch sein Wort an vielen Ereignissen. Und wir können feststellen, das stimmt wirklich, dass Gott uns liebt. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, wollten nicht zulassen, dass Satan ihr Schöpfungswerk zugrunde richtete. Sie hatten einen Plan für die Rettung des Menschen. Und dieser sogenannte Erlösungsplan leuchtet uns immer wieder aus seinem Wort entgegen. Er ist Dreh- und Angelpunkt. In dem Buch Propheten und Patriarchen lesen wir, Gottes Sohn, der erhabene Himmelsfürst, war von Mitleid für das gefallene Geschlecht erfüllt. Sein Herz wurde von unendlichem Erbarmen bewegt, wenn er an die Leiden der verlorenen Welt dachte. Er setzte sich vor dem Vater für die Sünde ein. Die Übertretung des göttlichen Gesetzes forderte das Leben des Sünders. Im gesamten Weltall gab es nur einen, der diesen Forderungen zugunsten des Menschen genügen konnte. Da Gottes Gesetz so heilig ist wie er selbst, konnte nur ein Wesen, das Gott gleich war, für die Übertretung sühnen. Niemand außer Christus war imstande, den gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes loszukaufen und ihn wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus wollte Schuld und Schande der Sünde auf sich nehmen, für die einen heiligen Gott so beleidigend war. So beleidigend, dass sie Vater und Sohn eine Zeit lang trennen musste. Es bedeutete für den König des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn für das schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. Und Jesus bekannte, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Erlösung, ihr Lieben, ist ein Geheimnis. Gott liebt eine Welt, die ihn nicht liebt. Der Plan, durch den die Errettung des Menschen einzig möglich war, schloss mit seinem unendlichen Opfer den ganzen Himmel ein. Wie mögen die Engel empfunden haben, als Christus ihnen den Erlösungsplan darlegte? Sie sahen, dass ihrem Herrn unendliches Leid bevorstand. Er würde seine Herrlichkeit und seine Stellung als Herr des Himmels aufgeben. Er würde in Berührung kommen mit der Erniedrigung der Erde, mit Schmerz, Verachtung, Tod. Das würde er selbst erleben. Er wollte zwischen den Sünder und der Strafe, die den Sünder erwartete, treten. Als Mensch würde er auf der Erde erscheinen, sich als Mensch demütigen, damit er durch eigene Erfahrungen die Sorgen und die Versuchungen der Menschenkinder kennenlernte und schließlich als schuldiger Sünder sterben, umgebracht von denen, zu deren Errettung er gekommen war. Ich kann mir vorstellen, dass ähnlich wie später Petrus die Bewohner der himmlischen Welt dachten, nur das nicht. Petrus hatte ja gesagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Vielleicht boten die himmlischen Bewohner ihr eigenes Leben an, als Opfer. Aber es genügte nicht, die Schuld zu bezahlen. Nur er, der die Menschen schuf, hatte auch die Macht, sie zu erlösen, die Macht, sie neu zu schaffen. In Kolosser 2, in den Versen 2 bis 3, schreibt Paulus an diese Gemeinde, Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Die ganze Größe seines Geheimnisses sollt ihr erkennen. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm ist alles, was es an Weisheit und Erkenntnis Gottes geben kann, verborgen. Jesus Christus, dein und mein Herr, Jesus Christus, die Mitte unseres Lebens. Jesus Christus, der von Gott gekommen war und wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, und dass er zu ihm zurückkehren würde, Jesus Christus, der die Menschen geliebt hatte, die sich in der Welt zu ihm bekannten, und der nicht aufhörte, sie zu lieben, geht durch das tiefste Tal, durch das ein Mensch gehen kann. Was es an Weisheit und Erkenntnis Gottes geben kann, ist in ihm zu finden. Und er, der Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch, lässt sie sich gefallen, verraten, verleugnet, verspottet, geschlagen und furchtbar gequält zu werden. Er, der seine Gottgleichheit ablegte und so wurde wie du und ich, weil es nur diesen einzigen Weg gab, endet unter schrecklichen Schmerzen am Kreuz der Römer. Und es wird immer ein Geheimnis bleiben. Jesus selbst sagt, größere Liebe kann niemand haben, als dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Niemand der Männer und Frauen, die sich zu Jesus bekannten, war auf diese tragischen Ereignisse der Woche vorbereitet. Die Versuche Jesu, sie darauf einzustellen, scheiterte an den Bildern und an den Vorstellungen, die sie von ihrer Zukunft besaßen. An der Seite Jesu war für sie kein Platz für Niederlagen, für Ängste oder Zweifel. Daran endete auch das letzte Passamahl nichts. Das ist mein Blut, sagte Jesus, das ist mein Leib, für euch vergossen, für euch hingegeben. Und nach Johannes 13, Vers 19, ich sage euch das schon jetzt, damit ihr dann, wenn sich das Schreckliche ereignet, ganz sicher wisst, ich bin der, den Gott gesandt hat. Nein, auch das konnte ihre Vorstellung nicht nachhaltig beeinflussen. Aber als später die jüdische Polizei zusammen mit den römischen Soldaten, geführt von Judas, auftauchte und Jesus gefangen nahm, da brach ihre Welt zusammen. Wir erinnern uns an die mutigen Worte von Petrus und den anderen Jüngern. Doch wo waren sie? Matthäus 26, wenn auch alle anderen an dir zweifeln, sagte Petrus, ich halte zu dir. Doch Jesus erwiderte ihm, ich sage dir, ehe heute Nacht der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Selbst wenn ich sterben müsste, würde ich das nicht tun, beteuerte Petrus. Und die anderen Jünger sagten das Gleiche. Doch alle, außer Petrus und Johannes, waren verschwunden, als es brenzlig wurde und Jesus in das Haus des Kaiphas geführt wurde. Dort überwältigte Petrus eine wahnsinnige Angst, mit hineinzugeraten in das beginnende Unheil. Und er bestritt, Jesus zu kennen und beschwor es sogar, als er nach dem Hahnschrei in einem Abgrund von Selbstvorwürfen und Scham versank, erinnerte er sich an die Worte seines Herrn. Aber Jesus hatte auch gesagt, lieber Petrus, ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Ihr Lieben, im Laufe der Jahre haben wir die Geschichten von Petrus, der Jesus nicht kennenlernen will, von Johannes, der Jesus bis ans Ende begleitet, von den Frauen, die mit ihm und dem Kreuz stehen, und vielen anderen immer wieder neu gehört. Wir wissen um das leere Grab, um die Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Aber die Frage ist, wie ich ganz persönlich auf Gottes Plan zur Rettung meines Lebens reagiere. Wie gehe ich mit Jesus um, der sich schützend vor mich gestellt hat und meine Schuld übernommen hat? Trotz aller Umwege, die ich gehe, gilt auch mir dieses Wort, ich habe für dich gebetet. Bewege ich dieses Wunder immer wieder neu in meinem Herzen? Was bedeutet es, wenn mir die Bibel sagt, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist? Als Christen könnten wir, oder wir tun das auch, mit Paulus fragen und sagen, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Gott aber sei Dank, sagt Paulus, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Paulus, der nicht wie die anderen Jünger erleben konnte, wie Jesus nach seiner Auferstehung persönlich zu ihm kam, hatte ein einschneidendes Erlebnis, bei dem die Wirklichkeit Jesu den Wendepunkt seines Lebens bedeutete. Und er schildert das so, als er Gefangener war bei Festus, sollte er erzählen, was ihn bewegt zu seiner Stellung, zu diesem Glauben. Und er sagt, Folgendes habe ich erlebt. Umstrahlte mich plötzlich ein Licht und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Und ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich in Zukunft dir zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Ihnen selbst sollst du die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Teufels zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und als die Auserwählten Gottes werden sie durch den Glauben an mich in sein Reich aufgenommen. Diesen Auftrag des auferstandenen Jesus bin ich gefolgt. König Agrippa war zu der Zeit, als der Agrippa den Festus besuchte und als Jude Jesus den Paulus einfach mal kennenlernen wollte und erfahren wollte, was das für ein Mensch ist. Und das war die Erfahrung, die Paulus dem Agrippa mitteilte, so wie er Jesus erlebt hat. Weil Jesus aber starb nicht nur für einen Mann wie Pater Maximilian Kolbe, er starb für alle Menschen, für dich und für mich. Darum können wir ewiges Leben haben, machen wir uns das immer wieder neu bewusst. Das ist ganz wichtig. Das ist jedoch keineswegs eine Vertröstung auf das Jenseits. Neben der Gewissheit, dass dem Tod die Auferstehung folgt, eröffnen sich schon hier und jetzt entscheidende Dimensionen, Für Paulus war das Entscheidende, sein ganzes Leben Jesus, seinem Befreier, zur Verfügung zu stellen, Menschen aus der Finsternis in das helle Licht des Evangeliums zu führen, sie dem Widersacher Gottes zu entreißen. Und Ostern erinnert uns an den einzigartigen Sieg, der für mich und für dich errungen wurde. Ein Sieg, der, wie gesagt, seinen Gipfelpunkt nicht erst in der jenseitigen Welt findet. Wir brauchen nur unser Leben Jesus Christus zu treuen Händen übergeben. Dann vergibt er uns unsere persönliche Schuld und dann gelangen wir zu innerem Frieden und können unsere Ressourcen, alles was an Kraft uns zur Verfügung steht, viel produktiver nutzen. Wenn wir uns mit Christus verbinden, haben wir einen ganz anderen Ausgangspunkt. Wir erleben, dass wir angenommen und in Gottes Augen wertvoll sind. Deshalb haben wir es leichter, uns selbst zu akzeptieren und brauchen uns nicht dauernd vor uns selbst und anderen zu beweisen. Wir können Kritik annehmen, ohne zurückschlagen zu müssen. Und ich denke, wir alle sind in der Lage, die Liste der Vorteile der Verbindung mit Jesus Christus durch den Glauben ganz persönlich zu erweitern. Vielleicht noch eins. Wir verlieren durch Christus auch die Angst vor der Zukunft. Diese Angst könnten wir durchaus haben, wenn wir die neuesten Nachrichten verfolgen. Ich habe mich gewundert, dass die Amerikaner eine Bombe haben, die nach der Atombombe die stärkste Wirkung entfaltet und die sie jetzt eingesetzt haben in Afghanistan. Die Nordkoreaner warten darauf, dass die Amerikaner versuchen, das Gleiche dort anzustellen. Und die Reaktion wird erfolgen. Also wir könnten im Grunde genommen, wenn wir das global alle sehen, Angst haben. Vor der Zukunft brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil Jesus unser Herr ist. Wir verfügen über mehr Kraft und Energie durch ihn zur kreativen Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. Aber das alles wäre nur Gerede, jedes Jahr zu Ostern neu, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Er sagt uns, seid ohne Sorge und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut mir, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Und wir können nur Dankeschön sagen, Herr Jesus, dass wir das erleben dürfen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, dass du die Schuld, die wir verursacht haben, auf dich genommen hast, ist unbegreiflich. Deine Liebe ist unbegreiflich. Aber Herr, wir nehmen dankbar an, dass sie uns gilt. Und dass du uns gerettet hast. Dafür können wir dir nur danken, dich preisen und mit unserem Leben wollen wir dich dafür ehren. Hilf uns, dass diese Gewissheit der Errettung und der Lösung uns beflügelt und aus unserem Wesen strahlt. Danke, Herr Jesus, dass du wiederkommen wirst. Und dass du einen Platz für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hast, in deinem Reich. Danke, dass du uns so sehr magst, dass du uns so sehr schätzt und alles dafür getan hast, dass wir nicht verloren sein müssen. Amen. Amen.
Ich wünsche euch allen noch ein schönes und bewusstes Osterfest im Sinne Jesus Christus. Amen. Amen.